Titusbrief, Kapitel 2, 1 bis 10 und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Da steht, du rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer besonnen sein sollen, ehrbar, maßvoll, gesund im Glauben und in der Liebe und der Geduld. Ebenso die alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen geziemt, sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Sie, die jungen Frauen, anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Erweise dich selbst in allen Dingen als ein Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, Ehrbarkeit und Ernsthaftigkeit, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, Kapitel 1 schließt mit der Abweisung von ungesunden Lehrern. Die vorgeben, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn und sind somit verabscheuungswürdig, ungehorsam, zu jedem guten Werk untüchtig, sagt das vorige Kapitel. Hier und heute geht es um Gottes gesunde Lehre. Gesunde Lehre, die gesundes Leben fördert. Was Titus weitergeben soll, betrifft natürlich auch ihn zuerst und deswegen ziehe ich den 7. Vers für ihn und Bischöfe und so weiter vor. Und da steht, erweise dich selbst in allen Dingen als Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, Ehrbarkeit und Ernsthaftigkeit. Also der Titus ist beim Apostel in die Schule gegangen, er ist ja auch jahrelang mit ihm unterwegs gewesen und er kannte auch die Gemeinde in Korinth sehr gut und der hat Paulus geschrieben, ich kam zu euch nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, ich war bei euch in Schwachheit, was auch Krankheit heißt, Furcht und Zittern. Meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. 1. Korinther 2. Der Titus ist beim Paulus, beim Apostel in die Schule gegangen. Und mit theatralisch-populistischem Auftritt, rhetorischen Tricks, rührseligen Geschichten, kann man Menschen rumkriegen. Rhetorik, das heißt die Redekunst, die hat man früher studiert. Das war an den Universitäten sozusagen ein Pflichtfach, wenn man irgendwie reden sollte. Paulus hat das auch gelernt und bewusst nicht angewendet, damit eben der Glaube nicht auf seinen Überredungskünsten und auf emotionalen Geschichten, auch nicht auf dem beruht, was die Leute eben so hören wollen. Das ist das, was die Populisten gerne sagen, sondern auf Gottes Wort. Und das will nicht jeder gerne hören. Natürlich hat er Gottes Wort mit Beispielen und Bildern dargelegt, aber nur soweit das nötig war. Er hat nicht versucht, sie mit Wundern und dramatischen Erlebnissen zu überzeugen, obwohl er das alles tun hätte können, denn er hatte jede Menge von Wundern und auch dramatische Erlebnisse Er hat es nicht versucht. Also gesunde Lehre, das ist es, was er predigen soll. Gesunde Lehre, hygienische Lehre, das ist notwendig. Und das tut auch heute Not. Also mit, ich habe es schon fast gesagt, also mit Heilungen und Wundern kann man Menschen vielleicht eine Zeit lang bei Stange halten, beeindrucken. Ich liebe die Indiana Jones Filme. Warum? Die sind nie langweilig. Das sind nie lange Monologe und lange Auseinandersetzungen. Das sind immer kurze Szenen und schon kommt das nächste Abenteuer. Es wird nie langweilig. Ja, okay, bei einer Predigt kann einem langweilig werden. Das stimmt schon. Ein Arzt, der auch sogenannter Bischof einer Gemeinde im schweizerischen Rheintal war, hörte von einem Gastprediger, wie Gott ihn aus den Toten erweckt hat. Und zwei andere hatten das im selben Jahr auch schon von sich gesagt. Und so wie es der dritte da geschildert hat, da dämmerte dem Arzt, dass der Mann einfach das Blaue vom Himmel herunterlügt. Das kann's nicht gewesen sein. Also die Beispiele und andauernd andere Leute, die fantastische Wunder erzählen und Zeugnisse geben. Ja, ich war da auch in jungen Jahren etwas sehr beeindruckt. Und zwar, wenn die Menschen davon gesprochen haben, wie Gott wieder zu ihnen geredet hat. Die müssten sehr eng mit Gott sein. Die müssten da eine wirklich enge Beziehung haben, dass der direkt mit ihnen redet. Ich bin dann etwas verwirrt worden durch manche Aussagen. Denn die haben Gottes gedrucktem Wort schlicht widersprochen. Ja, vielleicht hat Gott denn doch nicht so viel zu ihnen geredet oder war doch nicht so ein Plaudertäschchen, wie sie da wiedergegeben haben. Also, nicht Wunder schaffen Glauben, nicht Wunder helfen Christen, sondern die gesunde Lehre von Gottes Wort. Die Lehre ist wichtig, damit, wenn ich ein Problem habe, das nicht sofort wunderbar gelöst wird, ja, dass ich nicht das Handtuch werfe, weil es eben nicht gelöst wird. Lehre, Gottes Lehre ist wichtig. Und was ist, wenn ich ein Problem habe? Hat mich Gott verlassen, wenn es mir schlecht geht? Habe ich zu wenig Glauben, wenn ich nicht gesund werde? Bin ich daneben, weil ich nicht so viele Wunder erlebt habe? Also das sind Fragen, die ich gehört habe. Und solche Fragen müsste man an für sich nicht stellen, wenn man sich das Leben des Apostel Paulus anschaut. Wie oft war er buchstäblich zerschlagen? Also buchstäblich zerschlagen. Wie oft am Boden verzagt. Er war krank und wurde nicht geheilt. Hatte Mangel und Überfluss. War in allem aber all dem nie von Gott verlassen. Und er hat auch seinen Auftrag nie verlassen. Also gesunde Lehre hat er gelehrt. Und hat er von Titus gewollt, dass er sie auch lehrt und dass er sie ihnen beibringt. Gesunde Lehre Gottes ist, dass jetzt eben noch viel im Argen liegt. Und wir selbst auch noch oft im Argen sind. Gesunde Lehre und das Arge ist tatsächlich wichtig, damit wir als Kinder Gottes wachsen. Sowohl die Lehre als auch die Probleme sind wichtig, damit wir als Kinder Gottes wachsen. Für gesund steht das griechische Wort Hygiene. Und niemand bestreitet, dass man Kindern Hygiene beibringen muss. Sich waschen, Zähne putzen und so weiter. Und Hygiene umfasst an für sich alle Maßnahmen zur Verhütung von Krankheiten. Umwelt- und Sozialhygiene, die sagt, dass wir zum Beispiel anderen nicht ins Gesicht husten sollen. Auch nicht in die eigene Hand husten sollen, denn die Hand gibt man ja dann vielleicht weiter. Und damit gibt man weiter, was man da hineingehustet hat. Das gehört zur Umwelt- und Sozialhygiene. Und schon im Kindergarten lernen die Kinder, dass man eben in die Armbeuge husten soll, wenn man husten muss. Also das lernt man. Und Gott lehrt seine Kinder auch gesundes Leben. Damit sie nach ihm kommen, heilsam ansteckend sind und nicht ungesund ansteckend sind. Titus und die Bischöfe sollen, es geht ja um Titus zuerst hier, sollen nicht diktatorisch sein, sollen nicht nach Macht streben, sollen nicht nach Reichtümer streben. Sie sollen in allem hygienische, gesunde Vorbilder sein. Und jetzt kommen wir zu den alten Männern. Ja, da sagt er auch etwas. Alte Männer, gut, dass es sie bei uns nicht gibt, denn man fühlt sich ja so jung, wie man, ja, man ist ja so jung, wie man sich fühlt. Aber bei wirklich alten Männern kann es schwierig sein, umzulernen. Dass sie ja jahrzehntelang gelernt haben und die Erfahrung hat es gezeigt, so läuft das und so und so. Und an das bin ich gewöhnt. Und jetzt plötzlich umlernen, oh, das kann schwierig sein. Alte Männer sollen besonnen sein, ehrbar, maßvoll, gesund im Glauben, in Liebe und in der Geduld. Besonnenheit, ja, okay, besonnen ist jemand, der nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Der kann etwas einordnen und weiß von Gott her, was er tun soll. Er reagiert nicht so sehr aus der Emotion heraus, also der, das kriegt er zurück. Der kommt mir quer, also kriegt das quer zurück. Er besinnt sich, was Gott angeordnet hat und er als Gottes Kind zu tun hat. Das ist Besonnenheit. Also ehrbar soll er sein, das heißt würdevoll, nicht unnahbar oder mürrisch. Ein ehrbarer Mensch oder Mann weiß, wann er zur Sache kommen muss, denn vieles im Leben ist nicht nur Spaß, ist eine ernste Sache. Und er verhält sich ehrbar gegenüber Gott und Mensch. Er weiß auch, dass er nicht immer Recht hat. Und er weiß auch, dass er sich entschuldigen muss, wenn es dran ist. Das ist ehrbar. Maßvoll ist das Gegenteil von maßlos. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Das sagt der Apostel zur Speise, auch zum Alkohol. Es kommt halt auf die Menge drauf an. Zu viel oder zu wenig ist ungesund. Alte Männer sollen letztendlich gesund in Glauben, Liebe und Geduld sein. Glaube, Liebe, Geduld hat man nicht einfach so. Sie wachsen nicht mit dem Alter einfach mit. Sie wachsen, wenn man Gottes gesunde Nahrung nicht nur hört, sondern auch verdaut und anwendet. Dann wachsen sie. Also sie sind eine Frucht von Gottes Wort und von Gott. Kommen wir zum dritten Punkt. Das sind alte und junge Frauen. Also alte Frauen sollen sich ebenso verhalten, wie es Heiligen geziemt. Nicht verleumderisch sein, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Also alte Frauen, die gibt es hier nicht mehr. Sie sind maximal Teenager spätlesen. Sollte es sie dennoch geben, sollen sie so sein wie die vorhin genannten Männer. Heilig. Und wir haben in der Einleitung vom Gottesdienst gehört, heilig. Das heißt nicht verleumderisch sein und ja. Also nicht verleumderisch, da heißt es tatsächlich im griechischen Text nicht dem Diabolos ergeben sein. Der Teufel ist ein Lügner. Nicht vielem Weingenuss ergeben sein, das heißt wörtlich nicht Sklaven des Weines sein, sondern wie eben zuvor bei den Männern, maßvoll sein. Das ist gesund, das ist hygienisch und so hat es Gott bestimmt. Sie sollen das Gute lehren. Wem? Jungen Frauen. Was sollen sie lehren? Ja, das, was sie selbst gelernt haben. Sie anleiten ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, rein, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterzuordnen, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Das ist jetzt wieder etwas... Ja. Das ist schon eine Folterung. Also, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. So lautet der Titel eines Buches von Ute Erhard. Ob der wohl stimmt? Also, die Bibel sagt, dass junge Frauen Besonnenheit lernen sollen. Nicht sofort aus der Emotion heraus reagieren. Rein sein lernen. Das ist moralische Reinheit und ist verwandt mit Heiligsein. Also moralisch rein sein, lernen. Das muss man lernen, ist man nicht. Was sie noch lernen sollen, ist häuslich sein. Ja, das hauswirtschaftlich sein, und das ist hier gemeint, das ist auch von den Bischöfen verlangt. Und zwar in 1. Timotheus 3,5. Dass sie ihrem Haus gut vorstehen, sonst können sie es auch nicht bei der Gemeinde Gottes. Dem können sie dann auch nicht gut vorstehen. Auch sie müssen an der obersten HLW lernen. Genauso wie die jungen Frauen. Gütig sein lernen. Ja, wenn man es nicht ist, da muss man es lernen. Und man lernt es am besten, indem man schaut, wie Gott gütig ist, einem gegenüber. Und gütig sein lernen, ja, da kommt dann die Genetik vom Vater im Himmel durch. Aber man muss es lernen. Männer und Kinder lieben wäre nicht schwer, wenn Männer und Kinder nicht so wären. Wenn die Sünde nicht in ihn und einem selbst wäre, dann wäre es nicht schwer. Also Psalm 127 sagt, Kinder sind eine Gabe Gottes. Böse Zungen sagen, Kinder sind eine Plage Gottes. Männer und Frauen und Kinder sind Sünder, alle. Sie lieben lernen heißt, bei Gott lebenslang in die Schule gehen. Das muss man tun, um sie lieben zu lernen. Denn von sich aus bieten sie das nicht immer. Und Folgendes gehört zur allgemein gesunden Lehre dazu. Gott hat keinen Grund, Sünder zu lieben. Er hat ja allen Grund, seinen Sohn Jesus Christus zu lieben. Denn der war liebenswert innen und außen. Sehr gut. Aber Jesus hat das Miserable, das Sein, sich selbst aufgebürdet, wurde von Gottes wegen gerichtet, damit er nicht alle richten muss. Gott hat ihn, den Unschuldigen, von den Toten auferweckt, ihn zum Herrn, Priester und Lehrer gemacht, so wie ich es euch bei den Geboten auch gesagt habe. Wozu? Damit er und nicht die Sünde sie regiert. Damit er priesterlich für sie bei Gott einsteht, und zwar erfolgreich. Damit er sie heilsam lehrt, was sie tun sollen. wie sie hygienisch leben soll. Also wenn er das für mich tut, dann kann und soll ich lernen, die zu lieben, die er mir zumutet. Vergeben, ihn vergeben, wie er mir vergeben hat. Für sie einstehen, wie er für mich einsteht bei Gott. Das ist zu lernen. Noch zu den Frauen, dass sie ihren Männern untertan sein sollen. Da gilt, Gott muss man mehr gehorchen als den Männern, den Menschen. Das sagt uns auch Petrus in Apostelgeschichte 4,19. Wollen Männer etwas anderes als Gott will, wollen sie Falsches, wollen sie Sündiges, also Ungesundes. Natürlich wird das oberflächlich gesehen nie der Fall sein. Nein, Männer doch nicht. Aber doch, sie wollen. Und es gilt dann für sich, für alle. Egal ob Kind, Mann, Frau, wird von einem verlangt, Gottes Wort zu brechen, soll man Gott folgen und nicht den Menschen. Und warum? Ja, damit Gottes Wort und damit Gott nicht verlästert wird. Darum. Vierter Punkt ist junge Männer und Knechte. Zuerst die jungen Männer. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Also wir haben es jetzt überall und immer gehört, Besonnenheit ist wichtig, sowohl für die alten Männer, für die jungen Männer, für die Frauen und für die Knechte gehört auch noch. Besonnenheit. Naja, das muss man lernen. In Lukas 3,23 steht, dass Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, als er seinen Dienst begann. 30 Jahre alt. Warum? Ja, mit 30 war man laut 4. Mose 4,3 zum Dienst an Gottes Haus zugelassen. Ab 30. Damit auch als Lehrer und als Rabbiner zugelassen. Ab 30 Jahre oder ab 30 Jahren erwartete man, dass einen nicht so schnell aus der Ruhe bringt, man etwas einordnen kann und nicht so sehr aus der Emotion heraus reagiert, sondern sich besinnt, wer man ist, wem man gehört, worauf man bauen kann und was also zu tun ist. Das ist dann. Das sollen junge Männer lernen. Ich habe es euch schon einmal erzählt, ich wurde in jungen Jahren im Brienzer Wald gefragt, wem gehörst? Wem gehörst du, heißt das. Der alte Brienzer Wälder wollte wissen, zu welcher Familie oder zu welchem Haus ich gehöre. Und ich antwortete, mir selbst. Das heißt, ich gehöre mir selbst. Als ich dann zum Glauben kam, da hätte ich sagen müssen, ich gehöre meinem Herrn Jesus Christus. Ja, ihm gehöre ich. Und das ist das, was auch die Knechte sagen dürfen. Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen. In allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, also nicht stehen, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Also dem Herrn gehören, das galt damals den Knechten, die waren Sklaven, die gehörten einem irdischen Herrn, dem gehörten sie. Sie waren sein Besitz, er konnte mit ihnen tun, was er wollte. Damals. Sie gehörten ihm. Dass sie einen himmlischen Herrn hatten, das sollten ihre irdischen Herren sehen. Und zwar erkennen an ihrer treuen und guten Arbeit. Im Gleichnis von Jesus Christus in Matthäus 25, Da gibt der irdische Herr seinen drei Sklaven Talente. Dem einen fünf, dem anderen zwei und dem dritten eines. Sie sollten damit arbeiten. Sie sollten sie vermehren. Ein Talent war 30 Kilogramm Gold oder Silber. Das ist ein großes Vermögen, ein mittleres Vermögen und ein kleines Vermögen. Die ersten zwei verdoppelten die Vermögen ihres Herrn. Und er lobt sie dafür. Der dritte vergrub das Talent und gab es dann so zurück. Und der Herr sagt ihm, ja, hättest du es zur Bank gebracht, dann hättest du wenigstens Zinsen gebracht. So aber hat es gar nichts gebracht. Und er schimpft mit ihm und jagt ihn hinaus in die äußerste Finsternis, wie da steht. Äußerste Finsternis ist so ein Begriff für die Hölle. Ja, Gott gibt einem Talente, gibt einem Gaben und erwartet auch, dass sie retour kommen. Er erwartet das auch von seinen Knechten. Wenn wir Jesus Christus gehören, dann hat er uns viel gegeben. Das sehen wir nicht immer so. Es ist die Vergebung unserer Schuld oder Schulden. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Er hat uns eine Gemeinde gegeben. Er hat uns Geschwister gegeben. Eine gute geistliche Familie, die mit uns den Himmel im Himmel sein wird. Er hat uns eigentlich viel gegeben. Er versorgt uns mit Essen und Trinken, wie wir es brauchen. Das sagt er uns jedenfalls im Vater Unser und danach. Also er gibt denn doch nicht wenig. Und wie der Herr Jesus in Matthäus 6 zum Letzten sagt, er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen, wenn wir uns nach Gottes Reich ausstrecken und nach seiner Gerechtigkeit. Er gibt denn doch viel. Und wir gehören ihm. Er hat uns erlöst. Und das ist gut so. Knechte, die Christus gehören, sollen ihre irdischen Vorgesetzten treu, gut arbeiten. Nicht heuchlerisch, nicht schleimig. Sie sollen ihrem Herrn im Himmel gut und treu sein. Tun, was Gottes Geboten entspricht. Und wenn die irdischen Herren dann verlangen, dass sie etwas tun, das den Geboten Gottes widerspricht, dann sollen sie sie nicht tun. Also sollen sie dem nicht gehorchen. Sie sollen der Lehre ihres Retters Ehre sein. Eine Ehre sein. Für Ehre steht Kosmeia, das kennen wir von Kosmos. Und von der Kosmetik, das ist dasselbe Wort. Schluss. Grundsätzlich sollen alle Christen Gott ehren, indem sie ein Schmuck für seine Lehre sind, damit man an ihrem hygienisch gesunden Leben ihren Herrn erkennt. Amen.